Stunde von uns kennen würdet oder 12 Stunden, dann ist es nicht selbstverständlich, dass wir vorne stehen. Wir haben unsere Kämpfe, fahren nachher in Urlaub direkt von hier und Packer geht da an uns nicht spurlos vorbei, aber wenn wir keine 4 Kinder haben. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen, die manchmal aufeinandertreffen und wir haben noch ganz alte Wunden, wo wir uns gegenseitig triggern. Das gehört bei Walzens auch mit zu unserer Geschichte. Und wir haben jetzt kein Smiley-Lächeln da vorne, weil wir das alles wegdrängen. Meine Frau kam heute Morgen und hat gesagt, es tut mir leid wegen gestern. Und ich habe gesagt, mir tut es auch leid, das eigene Ego mal runterzubringen, die Dinge zu sehen, wie sie sind und dann doch hier zu sein, ein bisschen noch durcheinander, aber irgendwie doch gefestigt. So wird es mal unseren Zustand beschreiben. Ha? Genau. Schön, dass wir da sein dürfen, mitten unter euch und keine Rolle einnehmen müsstet. Wir sind auch kein, Gott sei Dank, kein Pastore-Ehepaar, gell? Das haben wir bei euch zwei vermutet, wo wir den ersten Zoom-Gottesdienst haben. Ich werde heute ein bisschen wild durcheinander predigen. Da hatten wir das erste Zoom-Treffen bei Corona. Und auf meinem Bildschirm waren links oben der Sebastian und die Ute und haben den ersten Gottesdienst moderiert. Ich war damals so ein bisschen von der Rolle aufgrund von Feedback und Gemeindezerbruch und allem. Und dann haben die zwei da ein bisschen so das Ruder übernommen, um diesen Seemann nochmal hervorzubringen. Und ich habe gedacht, oh Gott sei Dank ist da ein Ehepaar, das gerade so ein bisschen Souveränität und Friede ausstrahlt. Und das wart ihr beide. Genau. So, schön, dass ihr lacht. Euch wird Sache heute noch vergehen. Der war jetzt auch gut, gell? Ich bin gespannt, was halt kommt. Ja, eigentlich könnte ich die Predigt überschreiben mit so Let's Talk About. Und als Vorabbewertung, so ACI ein bisschen getrimmert. Die Wahrheit macht uns nicht schlechter, als wir sind. Ist das gut? Ja, die Wahrheit anzugucken ist so cool und lässig, weil es, wenn manche Dinge so sind, dass ich mir immer noch, bin der kleine Peter von früher und da kommt die Mama von früher und Und dann hilft es Mama zu sagen, okay, es ist da und wenn ich es angucke, macht es mir nicht schlechter, weil es ist ja sowieso da, ne? Genau, okay, nee, wir starten rein. Danke für die Überleitung, dass das Reich Gottes an sich ausbreiten, das Reich ist. Ich werde halt gar nicht so viel Neues bringen wie bei meiner letzten Predigt und ich bin erschrocken, die ist im Mai gewesen. Dann habe ich gedacht, erschrocken, gut, es gibt noch andere, die da vorne stehen und erschrocken, ach, ich liebe das aber. Und deswegen habe ich gedacht, ich habe bestimmt alles vergessen, vielleicht war da auch gar nicht da und deswegen gibt es so nochmal ein Mitreinnehmen von dem Herzschlag, der mir eigentlich schon so lange auf dem Herzen liegt. Und der so große Herzschlag heißt wirklich das Reich Gottes, was es mit sich bringt. Und dieser letzte Aspekt war neben vielem, was man im Reich Gottes erlebt, es ist ein sich ausbreitendes Reich. Es bleibt nicht stillstehen. Jesus kam und hat gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Ich wünsche, es brennt schon, es breitet sich aus. Und da möchte ich heute uns nochmal reinnehmen und unser Herz dafür gewinnen, dass das Reich Gottes ein Reich ist, das nicht brutal wie früher Weltreiche, sondern das liebend einlädt, Menschen dazuzukommen. Und so, wenn du heute Morgen hier bist und weißt du gar nicht mit Jesus, wie das Ganze ist und überhaupt, dann sei eingeladen, diesen Erretter, diesen Jesus kennenzulernen, den wir hier von ganzem Herzen lieben, weshalb wir auch hier sind. Und das Reich Gottes breitet sich aus, aber wenn nicht brutal, dann wie? Genau in dem, dass wir Menschen einladen, dass Menschen sich entscheiden, diesem König Jesus. Und der Bill Johnson sagt immer, everybody wants a king like Jesus. Jeder möchte einen König wie Jesus, weil er neben Souveränität und Herrschaft auch diese Liebe und Annahme ausstrahlt. Und dort, wo Menschen sich ihm anschließen, dort wächst das Reich Gottes. Und deswegen ist der christliche Glaube zwar in unserer westlichen Welt gerade eher ein Auslaufprodukt und wir machen alles dagegen, und das geht es heute auch ein bisschen in der Predigt, aber insgesamt wächst das Reich Gottes. Ja? Es ist nicht so, dass Jesus irgendwie am Ende seines Lateins ist. Nee, er hat eins auf dem Herzen, dass seine Botschaft in Kraft und Vollmacht weitergeht. Und wie hat er das gemacht, Jesus? Wie war er so denn drauf? Ne? Die Junge, der sagt, wie war Jesus drauf so? Was war das so für ein Typ? Nachdem Johannes der Täufer gefangen genommen war, Johannes der Täufer war der auf Jesus hingewiesen hat, das war wie so ein Vorläufer, der auf Jesus gezeigt hat, dass er kommt. Als der gefangen genommen worden war, da ging Jesus nach Galiläa, das war wahrscheinlich Schwabenland für Israel, und verkündigte dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaub diese gute Botschaft. Also was tat Jesus? Jesus ging zu den Menschen. Das war die Zeit, wo er noch nicht so bekannt war. Später kamen die Menschen zu Jesus, da hieß es, Jesus ist unter Staat und alle sind hingerannt. Aber es gab eine Zeit davor, in der Jesus noch nicht bekannt war, wo noch keine Wunder da waren. Und er ging zu den Menschen. Und wenn er heute was mitnimmt, dann vielleicht dieser Aspekt, lass uns wirklich wieder zu den Menschen gehen. Wir haben hier, ich finde, eine tolle Gemeindefamilie. Aber wenn das Reich Gottes sich ausbreitet, dann muss es was mit uns zu tun haben. Jesus ging zu den Menschen und er lädt sie ein, dieser guten Botschaft, dass er der Erlöser ist, dass er derjenige ist, der diesen neuen Bund bringen wird, der Gnade, an diese Botschaft zu glauben. Dass sie aufhören zu versuchen mit Gesetze und noch der Zehnte und der Talmud und nochmal was obendrauf bei den Juden, was am Sabbat darfst und nicht darfst. Er lädt ein, das vollbrachte Werk von ihm anzunehmen. Das war seine Botschaft. Und dann hat Jesus eine Kultur der Multiplikation. Wenn er alleine alles gemacht hätte, dann wäre er heute noch nicht fertig. Dann wäre er heute noch nicht auf der ganzen Welt, gut, mit Internet vielleicht schon, aber wenn er als Einzelperson alle bereist hätte, dann wäre sein Auftrag nie zur Vollendung gekommen. Und deshalb rief er zuerst mal die 12 zusammen, die so nah in seinem Dunstkreis waren, die er berufen hat. Und jetzt kommt's, das ist ein wichtiger Aspekt. Und er gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Krankheiten heilen konnten. Und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Schritt 1, Jesus lebt es vor. Schritt 2, Jesus befähigt. Und das ist ein wichtiger Aspekt hier. Er gab ihnen Vollmacht und Kraft. Also es war nicht so, jetzt geh du mal, Bernd, in deiner Fähigkeit und mach mal irgendwas. Oder du, Martina, oder wie auch immer. Sondern er kam, er stattete sie aus. Und wir kommen gleich auf Pfingsten zu sprechen. Und er befähigt auch uns. Vor der Beauftragung kommt immer die Befähigung und vor der Befähigung kommt die Berufung. So ein bisschen mein Verständnis davon. Und das tat er mit seinen 12. Und dann geht die Geschichte weiter. Die hat er nicht aufgehört, wo die 12 Apostel gestorben sind. Ja? Die Wunder und die Zeichen und der Aufruf zur Umkehr, das hat nicht aufgehört mit dem, dass Jesus in den Himmel gefahren ist. Guter Prediger hat mal gesagt, das hat mit unserem Unglaube aufgehört, aber mit dem wollte ich uns halt morgen nicht konfrontieren. Deswegen gestreicht den Satz aus dem Protokoll. Jesus sagt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in die entferntesten Gegenden der Erde. Jesus Einzelperson, er multipliziert es auf die 12 und dann sagt Jesus, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, denn dann kommt der Tröster, dann kommt der Heilige Geist und er wird euch bevollmächtigen. Und dann geht es, das was wir heute erleben, in die ganze Welt raus. Ich weiß nicht, ob es noch Länder gibt, die noch nichts von der guten Botschaft gehört haben, aber von damals zu heute hat sich das erfüllt, was Jesus hier prophezeit hat. Und die befähigende Kraft ist der Heilige Geist. War eine Pfingstpredigt gedacht, aber da ist schon die Karen eingestiegen und der Moses, weil, und wir durften zum Enkelkind fahren. Von dem her war das ein guter Deal damals. Aber wir sind kurz nach Pfingsten. Und wenn man uns so fragt, wir haben es ja gehabt über den BFP letztes Mal, wo wir werden oft gefragt, wo gehört er denn dazu? Also, was ist doch eh nicht, wir glauben an die Bibel. Aber an was ich fest glaube, ist an die Kraft des Heiligen Geistes. Ist an die Befähigung, dass Christus in uns lebt. Und dass es auch uns möglich ist, heute genau das zu tun, was Jesus sagt, das Zeichen und Wunder, und da möchte ich echt selber auch noch mehr erleben, auch wenn wir nicht die Zeichen und Wunder suchen, aber dass sie eine Folge dessen sind, wenn die Kraft und Vollmacht von Jesus in uns lebt. Und ich möchte uns einladen, diese Kraft und Vollmacht wieder zu glauben heute Morgen. Jesus lädt ein und er lädt uns ein, genau die Botschaft zu verkündigen. Und dann passiert es, wenn sich das Reich Gottes ausbreitet durch seine Jünger, vielleicht auch durch uns, von einem Petrus, der versagt hat, von einem Petrus, der verleugnet hat, von einem Petrus, der in der bittersten Stunde seines Lebens geweint hat. Ein paar Wochen später, wenn dieser Petrus vom Heiligen Geist erfüllt vor die Menge steht, passiert ein Wunder, das nicht menschlich erklärbar ist. Die Zuhörer nämlich waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, haben die sich dann damals gefragt, was machen wir jetzt mit der Botschaft, Petrus? Was ist denn los? Was ist der nächste Schritt? Und er sagt, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und ich glaube zutiefst, dass die Welt und dass Menschen in der Gesellschaft nach Dingen streben in ihrem Herzen, die nur Jesus als Antwort hat. Vergebung, Versöhnung, Neuanfang. Wenn wir reingucken, die Frage nach einem erfüllten Leben, die finden wir wirklich bei diesem Jesus. Und er beruft uns, wie er die damals berufen hat. Und ich glaube, dass es heute noch möglich ist, dass Menschen, wenn wir erfüllt vom Heiligen Geist mit ihnen reden, bis ins Innerste getroffen sind. Nicht, weil wir jetzt so kluge Sätze haben oder super vorbereitet sind, sondern weil wir an die Kraft wirken, die in ihnen wirkt, Glaube, die in ihnen wirkt. Ja. Und deshalb so nochmal die drei Punkte. Ich glaube wirklich, dass wir berufen sind, zuallererst in der tiefen Gemeinschaft mit Gott, berufen, seine Kinder zu sein. Und dann sind wir aber auch befähigt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn ihr den Eindruck habt, ich habe die Kraft noch nicht, dann machen wir nachher spontane Gebetsgruppe. Was hindert uns dran, für den Heiligen Geist nochmal neu zu beten? Es gibt unterschiedliche Theologien. Es gibt so viel. Gibt es eine Taufe im Geist oder gibt es keine? Ja, wenn du einmal erfüllt bist, brauchst du nochmal eine Erfüllung. Man könnte wahrscheinlich Diskussionsrunde hier aufmachen, wie auch immer. Ich weiß nur eins, ich brauche ihn. Und wenn ich das Gefühl habe, er fühlt mich nicht mehr oder ich versuche einen eigenen Scheiß zu machen, dann ist Zeit, auf die Knie zu gehen und sage, Heiliger Geist, ich brauche dein Wirken in mir. Ja, ich werde euch kein Theologiekonzept sagen, was da richtig oder falsch ist. Ich weiß nur eines, er ist uns gesandt, weil er in uns wirken möchte. Und dann sind wir aber auch beauftragt. Und das ist die Konsequenz und da möchte ich gleich mit einsteigen. Und ein Bibelvers dazu, das steht drunter. Genau. Ich liebe ihn, von Paulus aus dem Korintherbrief. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Also wenn er noch Identität sucht heute Morgen, wer bin ich denn? Kannst du mir nicht heimgehen und sagen, ich bin ein Gesandter von Christus. Also wenn der König Jesus auf dem Thron sitzt und sagt, Heiliger Marek, du bist ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, ich sende dich heute in die Stadt Nagold auf die Burg nachher, du wirst jemanden finden, meine gute Botschaft zu verkündigen. Dann machst du es mal eben, so wie es auf deinem T-Shirt vorne drauf steht, gell? Also wenn er heimgeht und manchmal fragen wir so, was ist meine Berufung, was ist meine Identität? Da steht's, wir sind Gesandte. Und jetzt kommt nochmal was. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Manchmal steht auch, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ich glaube, wir dürfen uns wieder wachrütteln und dürfen uns wieder ermutigen zu sagen, wir haben ein Evangelium, ein Euangelius, eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht, dass jemand für uns gestorben ist. Es ist eine gute Nachricht, dass man jemand vergibt und wir einander vergeben können. Es ist eine gute Nachricht, dass wir die Ewigkeit noch vor uns haben und dass der Tod kein Ende ist, sondern ein Übergang. Es ist ein Übergang und das müssen Menschen wissen. Okay, jetzt oute ich mich. Ich werde die Firma verlassen nach 40 Jahren. Ich werde die Abfindung nehmen und vom Daimler weggehen im Herbst. Am 31. Oktober ist mein letzter Arbeitstag vor Ort. Und ich komme mit Menschen ins Gespräch, die sagen, Peter, was ist dein Plan B? Ich habe keinen. Was erfüllt mich denn, wenn die Arbeit mal nicht mehr ist? Menschen haben Fragen nach dem, was im Leben Bedeutung hat. Und manchmal trauen wir uns nicht, über die Dinge zu sprechen. Und wenn du solche Entscheidungen triffst, ich fahre gerade Achterbahn mit meinen Gefühlen, das macht gerade alles Mögliche mit mir, frag mal nicht nach oder frag doch nach. Aber was hat Bedeutung im Leben? Und die Menschen haben eine Frage, was ist der Sinn in meinem Leben? Und was ist, wenn Arbeit nicht mehr da ist und wegbricht? Manche denken dann, sie gehen in Altersteilzeit, da habe ich 3 Jahre Zeit, mich vorzubereiten. Das tut nicht. Wir sind Verdränger, oder? Und wenn der Tag kommt und es endgültig ist da, dann merke ich auch, wo ist mein Halt? Und Menschen haben Frage nach dem Halt im Leben. Und wir haben eine gute Botschaft. Und wir schämen uns des Evangeliums nicht. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft. zum Heil, es ist eine Power. Und ich habe manchmal noch so eine verdammte Scham in mir. Und gerade wächst aber gerade so was, wo ich denke, pfeif damit drauf. Kannst du mal rumdrehen zum Nachbarn und sagen, hey, du hast eine gute Botschaft für eine verlorene Welt. Du hast eine gute Botschaft und du bist Botschafter an Christi Stadt. Du bist Gesandter Gottes. Schäme dich nicht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das praktisch tun, dann kann ich so lange was trinken. Ihr müsst mich bremsen, wenn ich heute ein bisschen zu forsch werde. Sebastian hat das Mandat. Gebt Gas. Wir hattet hier, viele von euch waren in der Gemeindefreizeit da. Die, wo nicht da waren, ich hole euch schon ab. Wir haben hier den Thron hingestellt, der hat seine Bedeutung. Und an einem Abend freitags war der Volker Dehn von Strittmar, die Osterweiche, hergegangen und hat von dem Thron aus ein blaues Tuch gelegt. Das ging darüber, das ging zu der Tür und dann ging es hier raus. Damals auf die alte Terrasse, wir haben eine neue. Yeah. Und dann sind wir darüber und die Tür war auch offen und ging auch ein Tuch rein. Ich weiß nicht, welche Farbe. Ich habe dann ein rotes noch zum Thron gelegt und dann kam die Idee, lass uns marschieren, lass uns miteinander auf den Weg machen. Und dann sind wir aufgestanden, ich weiß gar nicht mehr, ich vergesse zurzeit so viel, über die Schwelle treten. Und dann sind wir als Gemeindefamilie an dem Abend hier rausgezogen, außerrum, sind hier wieder reingekommen zum Thron und sind wieder rausgegangen vom Thron weg. Und es ist so ein Bild von mich, eines lebendigen Flusses als Gemeinde. Und aktuell habe ich den Eindruck, und es ist keine Verurteilung oder irgendwas, wir haben irgendwie so die Türe ein bisschen zugemacht und ab und zu tröpfelt es mal ein bisschen raus. Und das ist keine Verurteilung von dem, was ihr persönlich tut. Ich spreche nur von uns als Gesamtgemeinde. Und dann haben wir da die Tür, wo so ein Mensch reinkommt, die haben wir so ganz auch halblebig zugemacht. Da gibt es so Hintertüre, da kommt dann ab und zu vielleicht noch jemand. Und mir ist das zu wenig von dem, was ich in dem Bild bei uns ganz praktisch sehe. Und ihr vom Leitungsteam, keine Angst, ich mache euch keine vorgezogene Gemeinde oder irgendwas Klausur, aber ich möchte mein Herz teilen und auch ein bisschen eine Unzufriedenheit, weil wir haben einen missionalen Auftrag von Jesus. Und dieses Bild vom Volker, und jetzt reiße ich mal symbolisch einfach die Türe auf, wenn ihr mit wollt und das mitmachen wollt, dann lasst uns wirklich die Tür öffnen, dass dieser blaue Fluss des Heiligen Geistes, ihr Propheten, müsst mir helfen, was blau alles steht, Ute, du bist ja blau gekleidet heute Morgen. Das ist ja ganz wunderbar, genau. So. Und die Tür hier, wo Menschen reinfinden, die reißen wir auch ganz weit auf. Und das ist jetzt zwar nur symbolisch, aber das ist heute eine Herzenspredigt. Weil wenn wir es halt im Herzen tragen, dann stehen die Türe vielleicht symbolisch offen. Aber wenn es nicht im Herzen offen ist, dann findet es keinen praktischen Ausfluss. Was nicht im Herzen tief drin ist, findet keinen praktischen Ausfluss. Was aber tief im Herzen drin ist, braucht Raummethode, wo es ausfließen kann. Ich habe uns eine PowerPoint gebastelt. Bernhard, kannst du mir? Jetzt, genau. Ich habe das aus einem Buch raus. Und ich predige ungern über Bücher, weil man vermittelt mal so Bücher, gell? Du kennst die Herausforderung, Bernd. Aber die Grafik ist da draus. Und wenn er eine Sommerlektüre sucht, die der Predigt heute so ein bisschen entspricht, dann lässt das Buch Gemeinde mit Mission. Der hat mich angestachelt, der Kerle. Das sind zwei. Ja, stellt es einmal dahin. Ich habe gleich noch anders. Und wenn man das so sieht, sind wir da rechts als Gemeinde. Und da gibt es so Kreise, die werden ein bisschen größer und ein bisschen schwächer von der Grafik. Und da steht die Gesellschaft. Und wir haben viel über Gesellschaft gehört von Bernd, wie sie geprägt ist mit allem drum und dran. Aber ich weiß, die Gesellschaft braucht Jesus. Sie braucht Jesus. Ein Arbeitskollege hat mich vor kurzem gefragt, wirklich, ich sage den Namen jetzt nicht, aber er hört es eh nicht. Der Sven, da sagte Peter, wo ist die Menschheit falsch abgebogen? Wo ist die Menschheit falsch abgebogen? Und ich war schon perplex und hätte mal gesagt, so, im Paradies ist es schon falsch abgebogen, weil sie ohne Gott auskommen will. Die Welt, die sehen das, die haben Nöte. Und ich glaube, wenn mir zwei Dinge heute Morgen wichtig sind, dann das obere, lass die offene Tür ein Ort sein, wo wir uns gegenseitig befähigen, wo wir uns zurichten, dieser fünffältige Dienst, dass jeder in der Lage ist, dort, wo er in der Gesellschaft steht, am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Nachbarschaft, egal wo das ist, das Reich Gottes geht eben über Gemeinderahmen hinaus. Lass uns hier ein Ort sein, wo wir das trainieren. Und gleichzeitig ist das Wort einladen. Und das ist so dieser Fluss, das ist mir, wo das Bild da war an dem Freitag und ich das Buch gelesen habe, denke ich, das ist genau das. Ein lebendiger Fluss. Wir befähigen, erreichen die Gesellschaft. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Wir laden Menschen aus der Gesellschaft ein, hier in unsere Gemeinde. Und jetzt könnt ihr euch mal fragen, findet es wirklich statt? Ohne zu verurteilen. Und wenn es nicht stattfindet, dann müssen wir uns fragen, warum? Und die Wahrheit macht uns nicht schlechter, als wir sind. Und ich bin der Selbstkritische mir gegenüber. Also es ist vor allem eine Predigt für mich. Und mir liegt es auf dem Herzen, uns einfach zu sensibilisieren. Haben wir als offene Tür einen Ort, als Gemeinde, wo dieses Einladen wirklich passieren kann, wo stattfindet? Dürfen vielleicht Kleingruppen so ein Ort sein? Weißt du, Marek, ich muss es bekennen. Du hast so einen, also ich nachher komme noch auf das Wort Barrierefreiheit, das kennt ihr gerade überall, oder? Selbst wenn ich ein Word-Dokument schreibe, ist dieses Dokument barrierefrei. Dann denke ich, ja, muss da auch noch mit dem Rollstuhl drüber oder was soll das? Also Jens, oder? Da stimme ich mir zu. Ich denke, was? Barrierefrei? Es geht hier nicht um eine körperliche Barriere zu überwinden, sondern welche Barriere muss heutzutage jemand überwinden? Und wir leben in einer nachchristlichen Gesellschaft, in einer kirchenkritischen Gesellschaft und trotzdem suchend im Herzen. Wo haben wir barrierefreie Orte hier in der offenen Tür, wo Menschen dazukommen und nicht nach 5 Minuten rausgehen, weil sie denken, ich verstehe nichts. Das geht mir viel zu lang. 2 Stunden, Gott im Himmel, wie lange hockt ihr beieinander? Also ich mache ein bisschen auf Mario Barth, dann verzeiht ihr mir das. Wobei ich gehe noch in Urlaub 3 Wochen, dann könnt ihr lange über mich sprechen. Aber tatsächlich, und dann mache ich seine Kleingruppe, ist grillen und spielen. Freitagabends. Und ein Hochdorfer Hell oder irgendein alkoholfreies Trinken. Und ich habe es in einem Jahr noch nicht geschafft, irgendjemand einzuladen dazu. Ich bin es nämlich gewohnt. Ganz ehrlich, ich bin es fast wie nämlich gewohnt. Und dann war ich beim Alpha-Kurs dabei, mit dem Achim, und habe zum ersten Mal wieder Menschen um mich rumgehört, in einem Umfeld, wo wir tief über den Glauben gesprochen haben, die fragend waren. Und da ist wieder was entstanden, wo ich gedacht habe, ja, die offene Tür hat im Alpha-Kurs ihre Wurzeln gehabt. Und ich wünsche mir, für mich persönlich, dass wir zu den Wurzeln wieder ein bisschen zurückkommen. Und neben Kleingruppe, Frauenfrühstück, ich weiß nicht, wie viele Frauen da waren, die nicht zur Gemeinde gehören, die vielleicht vom Glauben noch nichts zu tun haben. Vielleicht waren noch ein paar dabei. Ich glaube, das ist ein total cooles Angebot, Menschen einzuladen, auch zum nächsten Männer-Event. Wir sind es aber irgendwie gar nicht mehr gewohnt, sodass man irgendwie auch gar nicht damit rechnet. Und dann kommt so die schwierigste Frage. Das ist so die noch im Gottesdienst. Und ich getraue mich mal einfach zu fragen, ja, darf denn vielleicht der Gottesdienst ein Ort sein, wo wir Menschen aus der Gesellschaft, die weder Jesus kennen, noch irgendwie mit dem Glauben was zu tun haben oder vielleicht früher Erfahrungen hatten mit Kirche, darf der Gottesdienst ein Ort sein, wo wir sie einladen? Und ich glaube, innerlich spüre ich, also in mir rumort es gerade so mäßig. Und bevor wir uns über Methoden unterhalten, geht es immer ums Herz. Ich glaube, das ist mir heute Morgen am allerwichtigsten. Ja. Bevor ich mir Gedanken mache, welche Schule gründe, Verband, Regierungspräsidium, das und jenes, da ist in seinem Herzen eine Vision entstanden, eine Schule zu gründen, die ein völlig anderes Bildungsaspekt hat und wo er auch sagt, es geht gar nicht darum, eine neue christliche Schule unter vielen zu haben, sondern die Gemeinde muss wieder zurück, Bildung ernst zu nehmen. Da hat was im Band seinem Herzen zu brennen begonnen. Ich kann das ja nachvollziehen, das ist eine völlig andere Welt, ich muss es aber auch nicht. Aber ich spüre bei ihm, was eine Unzufriedenheit an Vision auslöst und wie es dann praktisch umgesetzt wird. Und in alle Herausforderungen ist er schon mitten dabei. Es ist eine Herzenssache, auch unsere Saatprojekte. Wenn nicht in unserem Herz drinnen der Wunsch ist, wirklich in der Stadt was Gutes zu tun, wie auch immer, dann brauchen wir über Methoden, wie setzen wir das um, gar nicht reden. Die Vision und der Herzschlag kommt immer vor der Methode und vor dem praktischen Plan. Sonst ist es aufgesetzt, dann machen vielleicht ein paar mit, aber im Endeffekt wenn das Herz nicht mit dabei ist. Und deshalb ist heute für mich so eine Herzenspredigt zu sagen, wie missionalisch unsere offene Tür wirklich. Und so, let's talk about. Auch über den Gottesdienst. Wenn wir als offene Tür, sagen wir mal so ganz offen miteinander, sind ja nicht so viele Gäste da, der eine oder andere, wenn wir sagen, der Gottesdienst in der Form, für mich hat das ein bisschen großer Hauskreischarakter. Und das ist völlig wertfrei, aber es ist schon mal ein offenes Mikro, wir beten in Kleingruppen, alles gute Dinge. Aber wenn jetzt der Kubi mit seiner Motorradgang früher von seiner Ausfahrt heute Morgen zurückkommen würde und die wäre dann 8:30 mit dem Motorradklamotte da hochkommen, dann habe ich mich echt gefragt beim Vorbereiten, wie wird es denn gehen? Wenn mir aber alle sagen, nee, wir lieben diesen Gottesdienst, weil er ersetzt irgendwas, das ich gerade nicht erlebe. Und es ist für mich ein Gefühl, der große Hauskreis, wo ich vorkomme, wo ich berichten kann, wo mich jemand sieht, dann wäre das so. Dann ist der Gottesdienst so, wie er gerade ist, dafür auch ziemlich okay. Und die Frage ist, was wollen wir? Ja? Wenn ich aber darüber nachdenke, eine missionale Gemeinde zu sein, wo auch der Gottesdienst, weil es der öffentlichste, weil es der anonymste auch Rahmen ist, wenn der missional sein soll, dann habe ich das Empfinden, dann müssen wir reden miteinander. Nicht heute. Ich möchte heute nur was anstoßen. Erwarten wir, dass Menschen kommen? Lade ich jemand ein? Ich habe noch niemand eingeladen. Und vielleicht ist ja noch sowas alles in mir drin, aber es gibt persönliche Gründe, aber es gibt, glaube ich, auch andere Gründe dafür. Und wir haben ja nicht mehr einen Begrüßungsdienst, oder? Und wenn ich jemanden erwarten würde, weil ich jemanden mitbringe und eingeladen habe, dann wäre ich der Erste, der da runterstehen sollte, weil ich sage, ich habe jemanden eingeladen, da kommt heute jemand, wir müssen den begrüßen. Stell dir vor, er kommt in ein Hotel und da ist Rezeption leer. Und das Schild draußen, wo es zum Hotel hingewiesen wird, das macht es euch ziemlich schwer, das Hotel zu finden. Ich würde gerne mal eure Google-Rezession lesen. Ja, 1 Stern, nicht auffindbar, keiner, der einem hilft, irgendwie da reinzufinden. Ich bin wieder gegangen, habe die Buchung nachträglich storniert. Ja. Also lasst uns wirklich spaßig angucken und gleichzeitig trotzdem ganz ernst. Ich saß früher beim Reich in Rohrdorf und habe dort meine Predigte vorbereitet, weil ich vom Leo Bieger gelernt habe, geh in den Ort, wo du Menschen erwartest und bereite dort eine Predigt vor, dass du die vor dir hast in den Augen. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, dann habe ich es wieder aufgehört, das ist mir zu laut, ich kann mich da nicht so vorbereiten, ich bin nicht so hyper wie der Leo, das kann ich nicht, ich brauche mal Ruhe. Aber deswegen stehe ich mir selber auch ein. Ich habe in meinen Predigten wenig im Fokus, dass jemand da ist, der Jesus noch nicht kennt. Und man kann das gut miteinander verbinden. Und so habe ich zumindest empfinden, dass wir wie jetzt nicht so vor Entscheidung stehen, aber darüber sprechen müssen, haben wir einen Hauskreischarakter im Gottesdienst, so wie er ist? Oder haben wir es auf dem Herzen? Und da geht es jetzt echt ums Herz, dass jeder jederzeit jeden auch in Gottesdienst einladen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn da ein Zögern in uns drin ist, dann lass uns einen Family Talk machen. Dann lass uns darüber sprechen, was denn gut ist und was auch eine wertvolle Sache da ist, aber was vielleicht eine Barriere darstellt für Menschen, die mit Kirche gar nichts mehr im Hut haben. Und ich habe die Woche Situation gehabt, ein Arbeitskollege aus der Produktion, dem habe ich ab und zu was zu tun gehabt und irgendwann im Gespräch über die Abfindung, über jenes, was machst du in der Kirche und dort, ich bin von Iselshausen, ich habe gar nicht gewusst, dass du da von Nagold Epphausen bist. Und wir waren da über Kirchen, glaube ich, im Gespräch und innerlich war was da, oh ja, den lade ich ein. Und gleichzeitig war ein großes Zögern da, okay, der Jerome kommt in Gottesdienst, okay. Und dann haben Überlegungen angefangen und das hat dazu geführt, dass ich ihn nicht eingeladen habe. Ja. Der Martin, genau. Ich oute mich ja heute, ne, in viele Bereiche, ohne jetzt einen Seelenstrip zu machen. Was meinst du? Ja, I know, genau. Nee, also man spürt mal rein. Ist da ein Zögern? Und wenn ein Zögern da ist, ja, warum? Was ist es? Wir wollten eigentlich Sarah und ich an der Gemeindefreizeit so eine Gottesdienstumfrage machen mit 4 Fragen. Die haben wir noch nicht mal fertig überlegt gekriegt und wir haben irgendwann gespürt, die Gemeindefreizeit ist nicht der Rahmen. Aber wir möchten euch wirklich einladen, die nächsten Wochen, Monate, mal gucken, wie wir das tun, dass wir uns mit den Fragen echt beschäftigen. Und wisst ihr, wenn alle hier sagen, wir lieben diesen Gottesdienst und wir haben hier keinen missionalen Auftrag, es ist okay, wir ermutigen uns und jeder hat irgendwo in seinem Dorf seinen Dienst, dann ist das auch eine Entscheidung, okay, dann werde ich aber aufhören, mir Gedanken darüber zu machen, ob wir jemanden einladen können oder nicht. Wenn das uns aber zu wenig ist, wenn das, was Jesus gesagt hat und dieser Kreislauf hier in unserem Herzen auch brennt, dann glaube ich, ist es gut, wir kommen ins Gespräch und haben ein gutes Feedback miteinander. Und ich bin ja parallel mit den Teens noch unterwegs, wisst ihr? Und wir haben vor kurzem ein Treffen gehabt und sagten, was machen wir mit den Teenies? Sie sind jetzt, ihr seht sie von der Größe her, sind die schon älter wie mir. Ja, Moritz und Felix, die überstrahlen da schon alles. Und vom Alter her, der Moritz ist schon 16, gell? Der Felix 14. Ja, und in der evangelischen Kirche, wo ihr herkommt, da haben wir mal gesagt, wenn wir nichts tun, dann konfirmieren wir sie zur Kirche hinaus. Kennt ihr den Satz? Wisst ihr, und es ist egal, ob man charismatisch, pfingstlich, freikirchlich, nagolderisch, offene Türe ist, wenn wir unsere Teenies jetzt nicht im Blick haben, dann konfirmieren wir sie raus. Und heute Morgen liegen sie im Bett. Und das wird, ich sag's euch, das wird unangenehm für uns alle. Oder es wird angenehm, erfrischend anders. Und ich glaube, die sind bereit, Verantwortung zum Übernehmen. Die Frage ist, sind wir bereit, unsere jetzigen Teens mit an den Tisch zu holen, sie ins Gespräch mit reinzunehmen und zu sagen, was um alles in der Welt müssen wir tun, damit wir eure Generation hier nicht verlieren. Und ich möchte keinen parallelen Teenie-Gottesdienst Samstagabends und Sonntagmorgen sitzen hier nur die Alte beieinander. Das ist nicht meine Vision von mehreren Generationen Gemeinde. Das ist es nicht. Und wenn ihr eine zweite Lektüre vor der Sommer braucht, so eine knallig gelbe, ja, Generationen, ein Buch einer Gemeinde von Singapur, die das echt lebt, radikal. Die haben erst Probleme, wenn die älter werden, was machen sie dann da damit? Aber auch dafür haben sie Lösungen. Die waren dieses Jahr tatsächlich auf der Konferenz hier in Deutschland, die Pastoren. Und die haben mich neu ermutigt, ein paar einfache Prinzipien zu verinnerlichen. Dass wir die jetzt schon an den Tisch holen, bevor sie wegfallen. Dass wir sie nicht bespaßen. Da geht es nicht darum, dass wir sie hier bespaßen. Sondern dass wir sie mit in die Verantwortung nehmen. Und wenn sie in der Verantwortung sind und Veränderungen reinbringen, dann sind sie auch bereit, ihr Umfeld mit hierher zu bringen. Und das ist mein Herz. Und wenn ich heute Morgen der Einzige bin, dann ist es auch okay. Aber wenn ihr ausspürt, irgendwas ist doch jetzt mal irgendwie dran, dann seid herzlich eingeladen, mit mir den Weg zu gehen. Ja? Und mir liegen die paar Teenies, die wir haben, echt auf dem Herzen. Die haben Potenzial. Die tragen etwas in sich. Und die sind erfrischend anders. Und welche Punkte das sind, da reden wir heute nicht drüber, was irgendwie verändert werden kann. Das ist die Methode hinterher. Mir geht es heute um unser Herz zu entzünden. Und ich habe uns einen richtig guten Bibeltext dabei. Ein längerer, aber von der Sache her relativ ein roter Faden mit vielen Beispielen. Und vielleicht kann der uns heute Morgen tatsächlich ein bisschen drin leiten. Paulus sagt hier, ich bin also frei und keine Menschen gegenüber zu irgendwas verpflichtet. Also wir sind als offene Tür der Gesellschaft gegenüber zu nichts verpflichtet. Um das geht's gar nicht. Wir sind auch den Teenies gegenüber nichts verpflichtet. Um das geht's gar nicht. Ich bin ein freier Mensch. Und doch, sagt er, das ist echt, ich finde das so genial, habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ich die Griechen erreiche, die Juden erreiche. Ich habe mir Gedanken darüber, ich war weise. Und ich glaube, es geht heute Morgen um Weisheit, Menschen für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, dann verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, ich weiß der theologische Unterschied gar nicht, da musst du mir vielleicht helfen, dann verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls unter dem Gesetz, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Ich tue es dann trotzdem. Ja, ich wasche mir da die Füße, obwohl ich es nicht mehr brauche. Ich begebe mich dort rein, in den Kulturkreis, in das, was sie denken, um dann die Menschen zu erreichen. Das ist das Herz von Paulus. Ja. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, ja, dann verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen, denn auch sie möchte ich gewinnen. Und sagt er, aber das bedeutet nicht, dass ich halt jeden Blödsinn mitmache, auf Schwäbisch gesagt. Ja, das bedeutet nicht, dass ich jetzt dann damit irgendwo nachgehe, mir dreifach und über die Binde ziehe, am nächsten Morgen ob so auf der Polizeistation aufwach. Das sagt der Paulus, Schwäbisch übersetzt hier, nicht. Sondern er sagt, ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Jesus lebt ja in mir, deswegen ist Sünde für mich keine Option, auch wenn ich mich mit Sündern abgebe. Aber ich begebe mich dort rein, weil ich verzichte auf meine Freiheit, weil auch diese Menschen ich gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich nur jegliche erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Und der Text, der knallt durch, oder? Und er lädt uns ein zu sagen, wo kann ich Rücksicht nehmen? Okay, 5 Lobpreislieder, 30 Minuten. Können wir da Rücksicht nehmen? Die Leute, ich glaube, noch 3 Lieder steige die aus. Vielleicht sind es 3 Lieder. Okay, gemeinsames Gebet. Wir lieben das, miteinander für die Stadt zu beten. Jetzt kommt der Kubi rein mit seiner Motorradliege. Nehmen wir mal Rücksicht. Vielleicht betet einer von vorne, ohne dass wir die gleich überfordern. Leute, ich weiß es nicht. Ich könnte euch jetzt irgend alles Mögliche sagen. Was ich will, ist das Herz des Paulus. Dass wir uns Gedanken machen, wie können wir Menschen für Christus gewinnen? Und was ist die Weisheit dahinter? Der offenen Tür Orte zu schaffen, wo das barrierefrei passiert. Und das heißt nicht, dass ein Paulus die Werte von Griechen oder von Juden oder von sonst was übernommen hat. Er hat sich in die Situation reingegeben, um so zu gewinnen. Das heißt nicht, dass wir jetzt christlich-liberal werden und alles mitmachen. Das heißt es nicht. Aber wir machen uns Gedanken darüber, wie Menschen sich hier so angenommen fühlen und aufgenommen fühlen und barrierefrei sich wohlfühlen können und trotzdem mit der klaren Botschaft vom Evangelium konfrontiert werden und ein Gotteserlebnis haben, wo sie es aus ihrem Motorradklamotten rauszieht. Ja. Und eine wichtige Frage zum Schluss, und mit der schließe ich dann. Was bestimmt mich? Natürlich geht es auch um meine Bedürfnisse. Und ich würde so gern hören, auf einem Mikro, wie es der Gemeinde geht und wie es dem Einzelnen geht. Und das tut mir so gut, wenn man dann miteinander in kleine Krüpple betet. Das tut mir alles, auch das, wenn ich aus meiner Bedürfnisecke komme und alle Bedürfnisse reinprojiziere in diese verschiedenen Treffen, dann dauert der Gottesdienst künftig übrigens 4 Stunden, weil dann müssen wir noch mehr Elemente reinnehmen. Ja? Und dann frage ich immer aus dem Minderwert raus, was gibt es mir? Was habe ich für einen Nutzen davon? Wo werden meine Bedürfnisse gestillt? Und wenn Jesus sagt, in mir sind alle Bedürfnisse gestillt, dann lade ich uns ein zu einem Lebensstil der Fülle. Und wenn ich mit der Fülle des Evangeliums voll bin, mit der Liebe Gottes, dann frage ich, was kann ich tun, damit Menschen hier in der offenen Tür genau von dieser Liebe erfahren? Was kann ich tun an Weisheit, wie es der Paulus schreibt, damit Menschen gewonnen werden? Wo kann ich Rücksicht nehmen, auch auf eine geprägte Gesellschaft, damit sie hier nicht nur reinfinden, was geht denn da draußen ab? Bist du schön? Jungs, ich komme auch! Wir haben Spaß, ich liebe sie. Ja. Dann fragen wir mit Weisheit, wie können wir eine geprägte Gesellschaft, die vielleicht nicht mehr in der Lage ist, sich so lange zu konzentrieren, könnte man von Johannes Hartl einen Beitrag angucken, fokussiertes Leben hat er gerade ein Buch geschrieben, die sich vielleicht nur noch 1/4 Stunde fokussieren kann. Vielleicht muss auch dann ich beginnen, meine Predigten noch kürzer zu machen. Früher hatte ich 5 Seiten, jetzt sind es nur noch 4, Schriftgröße 14, aber ich bin dann so ein Schwätzbrett, dass es manchmal trotzdem eine 3/4 Stunde dauert. Ja. Der Inhalt, mir geht es wirklich auch um mich selber. Wie barrierefrei, missional gestalten wir die offene Tür? Und mit der Frage möchte ich uns zum Kaffee einladen, zum Gespräch und zum Gebäck. Aber ich habe einen Traum, wirklich einen Traum, dass das Bild hier und das Bild, das man hatte an der Gemeindefreizeit mit den Tüchern und dieser Kreislauf, wo wir mit dabei waren, dass das in Erfüllung kommt. Dass Menschen diesem König Jesus begegnet. Und jeder sehnt sich im Herzen nach dem König Jesus. auch wenn er vielleicht gerade ganz anders lebt und gar nicht weiß, dass er sich nach ihm sehnt. Ich habe und ich brauche das. Ich liebe euch und ich will mit euch auch alt werden, aber nicht nur mit euch. Ich liebe dieses Bild des Wachstums. Und wir erleben verschiedene Phasen und haben sie auch schon erlebt. Ich trage so eine Vision im Herzen, dieses brennende Herz, dass wir Menschen erreichen, die echt verloren sind. Zudem hat uns Jesus berufen, dass wir selber ihn kennenlernen. Für das hat uns Jesus befähigt, mit der Kraft des Heiligen Geistes sein Evangelium zu verkündigen mit Wort und Tat. Und in der Finalität hat er uns zudem auch beauftragt. Und Jesus, ich möchte alles daran tun und setzen, Jesus, dass dein Herzschlag, dass du gekommen bist, zu suchen und zu retten, was verloren ist, dass es auch wieder ganz neu in meinem Herzen pulsiert. Ich möchte nicht für uns alle sprechen, sondern einfach nur für mich. Ich möchte niemand was überstülpen. Jesus, ich bete, dass dieses Herz von dir, dass das Verlorene sucht, das aber auch den, der dich gefunden hat, ausstattet, ein Leben in Berufung zu leben, Jesus, dass es echt in uns pulsiert. Ich danke dir dafür, dass du zu den Menschen gegangen bist und dass du sie aber auch gleichzeitig eingeladen hast, in deinen Kreis der Jüngerschaft einzutreten. Ich bete, dass du uns zuerst einmal das Herz entzündest mit dem, was du auf dem Herzen hast. Aber wenn unsere Herzen dafür brennen, dann können wir uns immer noch unterhalten, okay, was ist jetzt die Methode, damit wir den Juden ein Juden sind, dass wir einer Gesellschaft hier in Nagold und Umgebung, in diesem Deutschland, Jesus, wirklich ihnen einen Ort anbieten, der sie barrierefrei einlädt, wo sie dir begegnen können und dieser tiefen Frage nach dem Sinn des Lebens von dir eine Antwort bekommen. Amen.